ARD. Europe wants peace, America wants peace, Ukraine wants peace, who doesn't want peace is Russia. It is clear because Russia responds to these peace efforts with missile attacks.
Die EU-Außenbeauftragte Kallas hat heute Nachmittag gesagt, die EU, die USA und die Ukraine wollen Frieden, nur Russland will es nicht, denn die Antwort auf Friedensbemühungen seien Raketenangriffe.
Kallas sagte das nach einem informellen Treffen der EU-Verteidigungsminister, die über den Krieg in der Ukraine und mögliche Sicherheitsgarantien für die Ukraine beraten haben.
Was bringen die EU-Sanktionen gegen Russland? Einschätzung dazu von dem Journalisten Andrei Gurkov.
Das israelische Militär erklärt Gaza-Stadt zum Kampfgebiet.
Und es erklärt, es habe zwei tote Geiseln der Hamas geborgen.
Hallo, ich bin Klaas Christoffersen.
Und ich bin Milat Kupay. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am 29. August um 16 Uhr. Gestern Abend sind die Außen- und Verteidigungsministerinnen und Minister der EU in Kopenhagen zusammengekommen, in der Hauptstadt von Dänemark also, denn Dänemark hat ja gerade die EU-Ratspräsidentschaft. Heute haben die Ministerinnen und Minister weiter beraten, und zwar natürlich über die Ukraine. Es war das erste EU-Treffen auf der Ministerebene nach all der Gipfeldiplomatie mit Trump und Putin in Alaska und danach mit Zelensky und anderen europäischen Staats- und Regierungschefs bei Trump in Washington. Ist denn irgendetwas dabei rausgekommen?
Nun ja, also nach dem Treffen der Verteidigungsminister gab es eine Pressekonferenz und da hat sich die EU-Außenbeauftragte Kallas auch zu möglichen Sicherheitsgarantien für die Ukraine geäußert.
It is clear that Europe will fully play its part. I welcome that there is a broad support today to expand our EUMAM military mission mandate to provide training and advice inside Ukraine after any truce.
Es gebe bei den Verteidigungsministern eine breite Unterstützung dafür, die militärische Unterstützungsmission der EU für die Ukraine auszuweiten. Da geht es vor allem um die Ausbildung ukrainischer Soldaten. Bisher ist das in der EU passiert. Nach einem Waffenstillstand könnte das dann auch in der Ukraine passieren, sagt Kallas. Aber ein solcher Waffenstillstand, der ist ja noch sehr weit weg. Was war denn von der EU noch in Sachen Ukraine zu hören?
Naja, Kaja Kallas hat nochmal bekräftigt, dass die EU an einem weiteren Sanktionspaket gegen Russland arbeitet. Das wäre das mittlerweile 19. Nach Informationen von unserer Korrespondentin, die in Kopenhagen vor Ort ist, soll es Verbote für Banken, für Raffinerien und für andere Unternehmen geben, die die russische Rüstungsindustrie unterstützen. Also da geht es dann um Firmen in Drittländern. Mehr ist über den Inhalt nicht bekannt, bisher jedenfalls. Generell hat Kallas auch noch mal gesagt, dass sie eigentlich die besten Sicherheitsgarantien für die Ukraine darin sieht, dass die Europäer das Land militärisch weiter und vielleicht auch stärker unterstützen. Deutschland zum Beispiel hat der Ukraine zwei Luftabwehrsysteme vom Typ Patriot zugesagt. Etwa 350 Millionen Euro kostet eines davon. Und Norwegen, also eigentlich ein Nicht-EU-Land, hat sich bereit erklärt, sich an den Kosten zu beteiligen. Und geliefert werden sollen diese zwei Patriots aus Bundeswehrbeständen. Und dafür kauft Deutschland zwei neue Systeme aus den USA. Aber es gibt hinsichtlich der militärischen Unterstützung für die Ukraine innerhalb der EU durchaus ein Gefälle. Relativ am meisten Geld dafür geben Deutschland, Dänemark, die Niederlande und auch osteuropäische Mitgliedstaaten aus, während sich Frankreich, Italien und Spanien da doch eher zurückhalten. Und das ist durchaus Spannungspotenzial in der EU.
Ja, das klingt nach einem Ungleichgewicht. War denn davon etwas zu hören oder zu spüren heute bei dem Treffen in Kopenhagen?
Nein, bisher jedenfalls nicht. Wir konnten aber auch in diese Podcast-Ausgabe nur die ersten Pressestatements reinnehmen. Vielleicht hören wir davon in der nächsten Zeit mehr.
Also, auch wenn es jetzt nicht viel Konkretes von dem EU-Treffen zu berichten gibt, die Richtung bleibt im Grunde klar. Mehr Druck auf Russland, auf Putin mit Sanktionen, aber auch mehr Waffenlieferungen für die Ukraine. Aber der russische Präsident setzt den Krieg ja unvermindert fort. Ja, beeindrucken ihn all diese Sanktionen des Westens? Wahrscheinlich nicht, oder?
Wahrscheinlich nicht wirklich. Dazu gab es aber heute Morgen auch ein interessantes Interview im Deutschlandfunk, und zwar mit Andrei Gurkov. Das ist ein russischstämmiger Journalist, der in Köln lebt und lange Jahre für das russische Programm der Deutschen Welle gearbeitet hat. Und er hat in dieser Frage, wirken die Sanktionen, beeindrucken sie Putin oder beeindrucken sie ihn nicht, erstmal hervorgehoben, dass die ukrainischen Angriffe auf Infrastruktur auf russischem Staatsgebiet dem Aggressor doch ein wenig zusetzen. Hören wir mal rein.
Wir müssen verstehen, der August war der schwärzeste Monat für die wichtigste russische Exportbranche, nämlich für die Ölindustrie, weil die Ukraine gezielt angefangen hat, mit Drohnen, mit Raketen, die russische Ölindustrie, also sprich Raffinerien, es sind 9 Raffinerien angegriffen worden, einige mehrmals, und die Infrastruktur, mehr als 20 Angriffe auf Eisenbahnstationen, Linien. Der jüngste Angriff jetzt in Twer, ein Sabotageakt, wo Benzinwaggons in die Luft gesprengt worden sind. Also das Ziel ist, die Ölindustrie zu schwächen, den Export zu untergraben. Es gab Angriffe auf die Ölpumpstation Donetsche, über die wird Ungarn und die Slowakei versorgt, aber auch der russische Exporthafen Ust-Luga. Das bedeutet nicht, dass Russland jetzt aufhört, Benzin oder in erster Linie Öl zu exportieren, aber wenn in der Erntezeit Benzinmangel entsteht, so kann das letztendlich auch dazu führen, dass die Landwirtschaft, die in diesem Jahr schlechter dasteht als in den vorangegangenen Jahren, weniger produziert.
Und so könnte sich die Spirale für Russland nach unten bewegen, meint der Experte. Also Benzinmangel, Versorgungsmangel, höhere Preise für die Verbraucherinnen und Verbraucher in Russland.
Die ukrainischen Angriffe zeigen also zumindest ein wenig Wirkung. Wie sieht es mit den Sanktionen der EU aus?
Ja, auch da, meint Andrei Gurkow, sollte man nicht allzu schnell abwinken und sagen, bringt ja alles nichts. Gurkow weist darauf hin, dass die Sanktionen ja nach und nach gekommen seien.
Das 19. Sanktionspaket wird besprochen. Stellen Sie sich vor, all die 19 Sanktionspakete wären auf einmal gekommen. Das wäre ein Schock für Russland gewesen, aber sicherlich auch ein Schock für die westliche Wirtschaft. Deswegen hat man das gestaffelt, aber jetzt sammelt sich das langsam an. Und ich will Ihnen ein konkretes Beispiel nennen, das sehr wenig genannt wird, die Kohleindustrie. Da hat Europa ganz klar und konsequent gehandelt. Ab August 22, also 3 Jahre schon, gibt es keinen russischen Export von Kohle nach Europa. Das hat man sehr schnell durchgesetzt. Und gerade jetzt hat der Gouverneur des Gebiets Kemerovo, das ist Kuzbass, die größte Kohleregion Russlands, erklärt, dass 10% der Zechen dort geschlossen sind, weil sie unrentabel geworden sind. Und als ersten Grund dafür nennt er westliche Sanktionen, weil die Hälfte des russischen Kohleexportes bis vor kurzem noch, also bis vor 3 Jahren, nach Europa ging, vor allen Dingen übrigens nach Deutschland.
Also festhalten können wir auf jeden Fall, was Aussichten auf ein Schweigen der Waffen angeht, bleibt es äußerst zäh und Sanktionen helfen da vor allem über einen längeren Zeitraum, wie beim Importstopp russischer Kohle. Schauen wir nochmal auf den Gaza-Krieg. Dort hat das israelische Militär heute erklärt, es werde eine humanitäre Feuerpause in Gaza-Stadt aufheben. Seit Ende Juli hat die Armee 10 Stunden am Tag dort nicht angegriffen. Wohl auch eine Reaktion auf den internationalen Druck wegen der katastrophalen Lage der Zivilbevölkerung im Gazastreifen.
Ja, das stimmt, aber eben mit dieser täglichen Kampfpause ist es jetzt vorbei. Und das könnte ein weiterer Schritt sein für die geplante Offensive, mit der die israelische Armee ja Gaza-Stadt komplett einnehmen möchte. Und das bedeutet, dass etwa 1 Million Menschen, die dort leben, schon wieder an andere Orte in dem Küstengebiet flüchten müssen. Aber die israelische Armee hat Gaza-Stadt jetzt eben zum Kampfgebiet erklärt. Und es ist damit zu rechnen, dass Einheiten in den nächsten Wochen immer weiter in die Stadt vorrücken werden. Und wie die ohnehin ja schon spärliche humanitäre Hilfe da noch zu den Menschen durchkommen soll, das kann man sich schon fragen. Das Welternährungsprogramm der UN spricht ja auch von einer Hungersnot im Gazastreifen.
Und von dort gab es heute auch noch eine andere Meldung.
Ja, das israelische Militär hat mitgeteilt, dass es im Gazastreifen 2 Geiseln der Hamas tot geborgen und nach Israel zurückgebracht hat. Bei einer Leiche ist die Identität noch nicht bekannt, bei dem anderen Toten ist aber klar, um wen es sich handelt. Und Jan-Christoph Kitzler, unser Korrespondent in Tel Aviv, informiert uns jetzt kurz darüber.
Bei einer der totgeborgenen Geiseln handelt es sich um Ilan Weiss, einen Israeli, der bereits am 7. Oktober beim Terrorüberfall aus dem Gazastreifen im Kibbutz Be'eri getötet worden und dessen Leiche verschwunden verschleppt worden war. Sein Tod war bereits Anfang 2024 bestätigt worden. Seine Frau und eine seiner Töchter, die lebend entführt worden waren, kamen im Rahmen eines Geiselabkommens frei. Es heißt zudem, dass die Überreste einer weiteren toten Geisel geborgen wurden. Sie solle nun identifiziert werden. Insgesamt sollen noch weniger als 50 Geiseln im Gazastreifen sein. Davon sollen etwa 20 noch leben. Angehörige der Geiseln und die Mehrheit der Israelis fordern ein Ende des Krieges und ein neues Abkommen mit der Hamas, um die Geiseln freizubekommen. Die Ausweitung des Krieges im Gazastreifen, die von der israelischen Armee derzeit vorangetrieben wird, sehen sie als eine Gefahr für die noch lebenden Geiseln. Deshalb gibt es Woche für Woche Massenproteste in Israel. Die Verhandlungen um einen neuen Deal sind aber in Stocken geraten. Israels Premier Netanyahu besteht inzwischen auf der Freilassung aller Geiseln und nicht nur einiger.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Milad Kupay. Bei mir im Studio war Klaas Christoffersen aus der Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.